Buy, Transform und Sell. Ja, das ist das, was wir tun. Wir sind börsennotiert. Das bedeutet, wir stemmen unsere Investitionen von der eigenen Bilanz. Das bedeutet auch, wir sind für einen Turnaround-Investor ein sehr transparentes Vehikel. Wir verstehen uns als Hands-on-Investors. Ja, das Unternehmen ist für uns nicht einfach nur ein Excel, was man auf Monatsebene anschaut, sondern wir wollen wirklich verstehen, was ist das Geschäftsmodell, was ist der Kern vom Kern, der Werthebel, die wir aktivieren müssen, um einen erfolgreichen Turnaround erzielen zu können. Weil die Strukturierungsberatung, das war für mich damals schon klar, ist nichts, wo du mit Bullshit weiterkommst, ja, sondern du hast echte Probleme, die für viele der Unternehmen wirklich existenziell sind. Und darum musst du dich kümmern. Und da musst du irgendwie Lösungen finden und daran mitarbeiten zu dürfen, das hat mich fasziniert.
Und so hat alles angefangen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Finance Data People. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und in dieser Folge spreche ich mit Henning Eschweiler. Henning ist Vorstand des Special Situations Investor BlueCap AG und investiert in Unternehmen, die andere nicht mehr anfassen wollen. Was das konkret in der Praxis bedeutet, seht ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. Henning, ganz herzlich willkommen bei Radial.
Lieber Sascha, danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch zum Thema Special Situations. Es ist auch eine Premiere, die wir hier, glaube ich, haben, wo wir jetzt ein bisschen eintauchen dürfen. Aber ich fange bei meinen Gästen immer ganz von vorne an. Du hast was Richtiges studiert, nämlich Maschinenbau. Ja, und trotzdem da auch Betriebswirtschaft noch draufgelegt, wie das ja die meisten in unserer Branche machen. Hol uns gerne mal ein bisschen ab, wie dein Werdegang so war. Was hat dich zum Maschinenbaustudium bewegt? Wie waren so die einzelnen Schritte?
Gerne. Ich bin nach Aachen gegangen und habe Maschinenbau studiert, weil ich gesagt habe, ich möchte mal Rennautos bauen. Ja, das war so der Jugendtraum. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich glaube, einer der ersten Lernpunkte, die ich im Maschinenbaustudium erfahren musste, dass ich wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig gut darin wäre, Rennautos zu bauen. Also Konstruktion und Entwicklung war vielleicht nicht die starke Seite. Ich habe rückblickend, glaube ich, Glück gehabt, dass die Universität in Aachen sehr stark Produktionstechnologie, also die leistungswirtschaftlichen Wirkzusammenhänge von produzierenden Unternehmen sehr stark in den Vordergrund gerückt hat. Und das war dann für mich die Motivation zu sagen, ich habe jetzt im Studium etwas gelernt, was, glaube ich, meinen Stärken entspricht und was mir wirklich Spaß macht. Und habe dann eigentlich so aus einem eigenen Antrieb heraus gesagt, wenn ich mich jetzt aber auf Unternehmen als Ganzes, und ich hatte damals noch überhaupt keine Ahnung, in welcher Rolle, konzentriere, dann wäre es vielleicht ganz gut, irgendwie ein bisschen was von Bilanz, G&V und Cashflow zu verstehen. Mhm. Und das war dann die Motivation, parallel Betriebswirtschaftslehre zu studieren und hat am Ende dann dazu geführt, dass ich mich für den Einstieg in die Restrukturierungsberatung interessiert habe. Mhm. Weil Restrukturierungsberatung, das war für mich damals schon klar, ist nichts, wo du mit Bullshit weiterkommst, ja, sondern du hast echte Probleme, die für viele der Unternehmen wirklich existenziell sind und darum musst du dich kümmern und da musst du irgendwie Lösungen finden und daran mitarbeiten zu dürfen, das hat mich fasziniert und so hat alles angefangen.
Das heißt, du hast 5 Jahre studiert, beides parallel?
Ich habe mit Maschinenbau angefangen und ich habe dann nach meinem Vordiplom habe ich ja BWL parallel studiert. Ja.
Okay. Und dann in welchem Jahr warst du dann fertig?
Ich habe bis 2012 studiert.
Bis 2012 ja, hast du studiert. Und dann ging es zu
Strukturmanagement Partner. Am 1. April 2012, ja. Ich war der April-Scherz des Jahrgangs.
Okay, das war damals auch noch gar nicht so groß, SMP, oder? Wahrscheinlich.
Als Unternehmen war es schon relativ groß. Ja, wir haben auch damals mit Roland Berger eigentlich schon den Hauptwettbewerber gesehen. Ja. Roland Berger ist als Beratung natürlich viel, viel präsenter gewesen. Aber die Hardcore-Restro-Practice war größenmäßig ungefähr ähnlich. Mhm. Tatsächlich, wenn ich mich heute noch mit den damaligen Kollegen und Geschäftsführern austausche, muss man sagen, dass insbesondere die Projektgrößen und die Unternehmen, die beraten werden, deutlich größer geworden sind. Das war zu meiner Zeit damals vielleicht ein Umsatzcluster zwischen 50 und 250 Millionen Euro. Heute macht SMP viele Flagship-Projekte, die deutlich größer sind. Mhm. Für mich war das eine hervorragende Schule, weil das genau die Corporate Size ist, die für uns heute als Investor relevant ist.
Und da hast du dann alles gemacht, also vom Sanierungsgutachten bis hin zum Shopfloor-Projekt, oder wie kann man sich die Zeit vorstellen?
Ja, du hast in der Restrukturierungsberatung hast du zwei typische Projektphasen. Mhm. Das eine ist die Analyse. Da geht es darum, in kurzer Zeit, 4 bis 8 Wochen, zu identifizieren, mit welchen Hebeln der Turnaround des Unternehmens geschafft werden kann. Und danach geht es an die Realisierung. Und das ist natürlich der Teil, der deutlich mehr Freude bereitet, weil du dort auch sehen kannst, wie deine Hypothesen funktionieren oder auch nicht funktionieren. Und dann ist in der Restrukturierung keine Option, das Ziel fallen zu lassen, ja, weil das Ziel ist meistens irgendwo eine branchenübliche Rendite. Und darunter kannst du nicht gehen. Das heißt, du musst zwingend deine Alternative finden, dein Zielbild zu erreichen. Mhm. Und daran mitwirken zu können, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und durch meinen Hintergrund, der ja doch eher technisch geprägt ist, mit so viel betriebswirtschaftlichen Aspekten nicht negativ aufzufallen, ist das auch eher meine Stärke gewesen. Ja.
Verstanden. Sind so 1-2 Projekte besonders hängen geblieben, wo ihr einen krassen Turnaround hinlegen konntet oder wo bestimmte Maßnahmen extrem geholfen haben?
Es gibt in gewisser Weise ein Projekt, was in meiner persönlichen Erinnerung sehr stark verankert ist. Das ist ein Maschinenbauunternehmen gewesen mit Hauptsitz im Schwarzwald. Mhm. Damals Größenordnung, so Umsatzcluster zwischen 100 und 150 Millionen. Wo ich das Restrukturierungsprojekt verantwortet habe und dort eigentlich die ersten intensiven Kontaktpunkte mit dem Thema Special Situations Private Equity gehabt habe. Und das Unternehmen war mehrheitlich im Besitz von Nimbus. Ich habe eine wahnsinnig gute Arbeitsbeziehung mit einem der Gründungspartner, der das Projekt verantwortet hat, aufgebaut, fand wahnsinnig spannend, was Nimbus als Special Sits Investor gemacht hat. Und für mich war das dann die Gelegenheit, aus der Beraterrolle heraus auf die Equity-Seite zu wechseln, und habe dann eben in 2016 meine Karriere fortgesetzt als Investment Professional bei Nimbus. Mhm. Und meistens bist du im Special Sits in der Situation, dass du als Berater nur bis zu einem gewissen Punkt kommst, wo meistens dein Projekt beendet ist, aber der Turnaround oft vielleicht noch nicht abgeschlossen oder nicht nachhaltig abgesichert. Mhm. Und als Investor hast du auch irgendwo einen definierten Einstiegspunkt, wo meistens Beratungen schon die Unternehmen begleitet haben, wo Gutachten schon geschrieben sind. Und insofern ist dieses Unternehmen für mich ein Case, den ich von der ersten Analyse bis zu einem in dem Fall auch wirklich sehr erfolgreichen Exit durchentwickeln konnte. Und das ist etwas, was ich schon als Special Project im Hinterkopf verankert hatte.
Was waren so Kernthemen, die ihr da verändert habt? Also wahrscheinlich tausende Dinge, aber was weiß ich, habt ihr viel Produktion gemacht, viel Cost-Cutting? Habt ihr irgendwie eine Neuausrichtung des Produktsortiments gemacht? Oder was waren so die Kernhebel, die ihr angefasst habt?
Ja. Also schön, dass du die Frage stellst und eigentlich gleich auch einschränkst oder versuchst, so den Interpretationsraum aufzuspannen. Denn so ist es in der Realität. Also du hast meistens 1 oder 2 Kernhypothesen, und dann ist es natürlich ganz, ganz viel kontinuierliche Verbesserung, kontinuierliche Umsetzung von Maßnahmen. Und hier ist es ein wesentlicher Aspekt gewesen, dass das Unternehmen ein Sondermaschinenbauer im weiteren Sinne gewesen, der sehr stark gelitten hat unter Zyklizität. Also wenn die Projekte da waren, wenn die Auslastungssituation gepasst hat, dann hat das Unternehmen auch sehr attraktive Monatsergebnisse erzielt. Aber 12 Monate des Jahres waren nicht auf dem Auslastungspeak, sondern du hast irgendwie 8 gute Monate, 9 gute Monate gehabt und du hast immer die Senken, die das Ergebnis aufgezählt haben. Das heißt, ein wesentlicher Aspekt der Analyse ist zu verstehen, wie kann es gelingen, dass ich diese Lastschwankungen, die ich in meiner Auslastung zwangsläufig habe, die geschäftsmodellimmanent sind, dass ich damit als Unternehmer auch möglichst gut umgehen kann. Was für Fähigkeiten muss ich tatsächlich im eigenen Unternehmen haben? Welche Produkt- oder Produktgruppen sind besonders anfällig für diese Lastschwankungen? Ist die Marge, die ich damit verdiene, auskömmlich, um auch die Leerzeiten zu ermöglichen? Das haben wir, glaube ich, in Summe ganz gut zusammengebracht und haben einen zweiten Aspekt adressiert, der sehr, sehr stark auch durch den damaligen Vertriebsgeschäftsführer mit unterstützt worden ist, nämlich in Zeiten hoher Nachfrage auch ein sehr nachfrageadäquates Pricing zu implementieren. Mhm. Ja. Mhm. Das ist etwas, was Special Situations Unternehmen im Besonderen oft nicht besonders gut können, die Wertabschöpfung und das Pricing so zu setzen, dass ich bestmöglich auf die Nachfrage kapitalisieren kann, die mit der Markt mich konfrontiert. Mhm. Und das waren eigentlich die zwei Elemente, die man hier gehabt hat, wobei insbesondere das Pricing-Thema auch sehr stark aus dem Unternehmen heraus getrieben worden ist. Und ich highlighte das deswegen, bei Strukturmanagement-Partner haben wir gesagt, Turnaround ist der unternehmerische Zehnkampf. Ja, wir müssen in vielen Disziplinen wirklich sehr gut sein. Aber es gibt selten die einzelne Disziplin, wo du wirklich Exzellenz bist. Ja, du musst situativ die Fähigkeiten zusammenbringen. Und ein wesentlicher Beitrag ist auch das Team im Unternehmen, das du versuchst zu transformieren. Und nur wenn das alles wirklich zusammenwirkt und die Fähigkeiten sich bestmöglich ergänzen, kann der Turnaround gelingen und er kann ein erfolgreicher Exit gelingen. Und hier hat vieles gut funktioniert.
Mhm. Okay, verstanden. Das heißt, du bist 2016 zu Nimbus, auch schon im Special Sit Investor. Mhm. Hast da wahrscheinlich nochmal eine besondere Schule durchlaufen im Rahmen vieler Deals und vieler Einblicke. Wie lange warst du dann bei Nimbus, bevor es dann zu Bluecap ging?
Ich bin im Spätsommer 2022 zu Bluecap gegangen. Also ich war 6 Jahre bei Nimbus. Mhm. Und für mich ist es eine großartige Chance gewesen, die Nimbus mir gegeben hat. Mhm. Weil typischerweise kommst du mit einem Ausbildungshintergrund als Maschinenbauer nicht so richtig in die Corporate Finance Szene herein. Also viele Lebensläufe sehen signifikant anders aus. Ich bin vielleicht ein kleines bisschen biased, aber ich glaube, die ingenieurswissenschaftliche Ausbildung ist nicht unbedingt das schlechteste Fundament, um diese Art Beruf ausüben zu dürfen. Aber für mich gibt es in meiner Professional Education klar 2 Abschnitte. Die leistungswirtschaftliche Restrukturierung habe ich bei Strukturmanagement Partner gelernt und das Transaktionsgeschäft habe ich bei Nimbus gelernt. Mhm. Ja.
Spannend, sehr gut. Und dann ging es zu Bluecap, also genau. Einem anderen Specialist Sit. Investor, umschreibt gern mal, was die Bluecap macht in ein paar Sätzen.
Ich fange vielleicht an, in 3 Worten zu beschreiben, was die Bluecap macht, ja, weil das ist der Claim, den man bei uns auch an jeder Stelle findet. Buy, transform und sell. Ja, das ist das, was wir tun. Wir sind börsennotiert. Das bedeutet, wir stemmen unsere Investitionen von der eigenen Bilanz. Das bedeutet auch, wir sind für einen Turnaround-Investor ein sehr transparentes Vehikel und wir hoffen, dass das unsere Aktionäre genauso sehr schätzen, wie auch die Unternehmer, Shareholder, Stakeholder der Unternehmen, die wir übernehmen möchten, schätzen, dass wir in dieser Branche, die ja oft unter schwierigen Rahmenbedingungen Unternehmen übernimmt, mit einer hohen Transparenz begegnen können, die eben aus dieser Struktur heraus resultiert. Dadurch, dass wir von der eigenen Bilanz investieren, haben wir auch keine klassischen Restriktionen, wie du sie vielleicht als Fonds hast. Als das erste ist immer das Thema Vintage, Laufzeitbeschränkung. Nichtsdestotrotz agieren wir aber im täglichen Doing wie der klassische Special Situations Investor auch. Das heißt, wir identifizieren Targets, die einen gesunden Kern haben. Wir formulieren Hypothesen, wie es uns gelingen kann, diesen gesunden Kern freizulegen, das Unternehmen auf dem gesunden Kern zu reduzieren, die Ertragskraft zu steigern. Und wenn wir der Meinung sind, jetzt können wir mit unserem Kompetenzprofil nicht mehr wirklich wertsteigernde Beiträge leisten, dann ist für uns der Zeitpunkt gekommen, das Unternehmen auf den Exit vorzubereiten. Und das nennen wir den Best Owner Approach. Mhm.
Und ihr seid ja hinsichtlich Laufzeiten oder Halteperioden, seid ihr ja flexibel wahrscheinlich?
Ja, wir sind sehr flexibel. Das darf nicht mit Gemütlichkeit missverstanden werden. Ich glaube, Geschwindigkeit und Konsequenz in der Umsetzung ist die wichtigste Form von Risk Mitigation, die ich bei Turnaround und Transformationsprojekten machen kann. Mhm. Und dazu committen wir uns auch. Mhm. Ja, also Geschwindigkeit ist ein ganz wesentliches Element für die Absicherung von der Transformation unter unsicheren Rahmenbedingungen. Mhm. Aber wenn wir der Meinung sind, dass nach einer gewissen Zeit unser Pulver noch nicht verschossen ist, dass es uns gelungen ist, ein außergewöhnliches Team aufzubauen und dass wir Ideen und Fähigkeiten haben, das Unternehmen wertsteigernd über den reinen Turnaround heraus weiterzuentwickeln, dann tun wir das auch. Mhm. Und wenn wir der Meinung sind, wir haben jetzt vielleicht 80% erreicht, aber was es jetzt braucht, ist ein ganz anderes Kompetenzprofil als das, was wir als Investor mitbringen können, dann scheuen wir uns auch nicht davor, nach einem schnellen Turnaround in den Verkaufsprozess zu gehen.
Verstanden. Die Targets, die ihr euch anschaut, das werden ja auch Carve-outs wahrscheinlich sein, aus Großkonzernen von nicht mehr benötigten Unternehmensteilen bis hin zu wahrscheinlich strauchelnden Mittelständlern, wie man sich so vorstellen kann. Das heißt, ihr habt dann auch eine gewisse Bandbreite wahrscheinlich, was die Investitionen angeht, von wahrscheinlich Mitgift bis hin zu normalen Kaufpreisen, oder? Kann man sich das so vorstellen?
Ja, das ist richtig. Ich glaube, du hast drei Bewertungscluster, die du im Turnaround irgendwo typischerweise siehst. Du hast die klassische Mitgiftsituation. Das würde ich nicht kategorisch ablehnen, dass wir, wenn alles zusammenpasst, auch mal eine Mitgift-Transaktion machen. Ja, alles andere wäre schlicht unternehmerisch falsch. Aber das hat oft einen Grund, dass Unternehmen mit einer Mitgift veräußert werden. Und ich habe als Berater viele Unternehmen in insolvenznahen Restrukturierungssituationen erlebt, wo der Investor genau versucht hat, einen Teil der Mitgift zu reinvestieren und sich vom Rest ein schönes Leben zu machen. Das hat selten funktioniert. Mhm. Und man muss auch sagen, die Large Corporates, die sich von Unternehmen trennen, rechnen heute auch viel präziser, was denn so ein Mitgiftbetrag sein könnte und rechtfertigen, glaube ich, auch negative Kaufpreise in ihren internen Gremien sehr viel stärker und restriktiver, als das vor 10 Jahren, 15 Jahren noch der Fall gewesen ist. Gar nicht daran denkend, als in den 80er oder 90er Jahren diese Branche in den Kinderschuhen stand. Ich will damit sagen, dass das in der Gesamtsicht wirklich attraktiv ist, ist eher die Ausnahme. Das heißt, wir gucken uns schon Transaktionen an, die mit positiven Kaufpreisen kommen, weil wenn das Unternehmen einen gesunden Kern hat, dann hat es meistens auch noch einen Wert. Ja? Und das ist für uns das Fundament für die Transformation. Und needless to say, je höher der realistische Kaufpreis im Turnaround ist, desto geringer ist die Wettbewerbsintensität um das Target. Ja, denn man muss auch klar sagen, Turnaround ist das Segment, in dem es am einfachsten ist, als neuer Investor in den Markt zu kommen. Weil ich brauche Fähigkeiten, wenn ich erfolgreich sein möchte, aber ich brauche nicht notwendig große Portionen Equity. Mhm. Und ich sage nicht damit, unser Ziel ist es zu überzahlen, sondern wir rechnen mit genauso spitzen Bleistift in unserem Modeling. Aber wenn es einen realistischen Kaufpreis im mittleren einstelligen Millionenbetrag ist, dann fühlen wir uns eigentlich am komfortabelsten.
Mhm. Verstanden. Und ihr habt dann die Kompetenz im Team, um diese operativen Themen dann auch anzuschieben? Oder wie gestaltet ihr das üblicherweise? Wie viele Leute arbeiten denn bei Blue Cap?
Wir haben in der Holding ungefähr 15 Mitarbeiter. Mhm. Wir haben im Investment- und Portfolio-Team haben wir eine Mannstärke von 7 Kolleginnen und Kollegen, die sich um Investments und Portfoliobetreuung kümmern. Was wir versuchen, ist, alle die Themen, die in die klassische Toolbox des Turnaround-Investors gehören, dass wir diese Themen auch aus den eigenen Reihen heraus bedienen können. Ja, also wenn du jetzt in der G&V-Struktur durch die Line-Items gehen würdest, dann können wir Einkauf, wir können Sachkosten, wir können Personal, wir können die klassischen Carve-out-Themen, insbesondere in der IT-Infrastruktur. Mhm. Wir können Identifikation von Werterzeugern, Wertvernichtern, die entsprechende Analytik, die dazugehört. Wir versuchen uns so aufzustellen, dass wir uns dann mit externen Partnern leveragen, wenn es spezifische Themen sind, mhm. die in diesem einen Fall für die Transformation relevant sind. Mhm. Und wir haben einen Ansatz als Investor, wie wir unsere Unternehmen begleiten. Wir verstehen uns als Hands-on-Investors. Ja, das Unternehmen ist für uns nicht einfach nur ein Excel, was man auf Monatsebene anschaut, sondern wir wollen wirklich verstehen, was ist das Geschäftsmodell, was ist der Kern vom Kern der Werthebel, die wir aktivieren müssen, um einen erfolgreichen Turnaround erzielen zu können. Mhm. Und das bedeutet, dass du eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeitest. Wir haben aber nie den Anspruch, die besseren Geschäftsführer zu sein. Mhm. Und wir wollen auch nie, das lässt sich nicht immer vermeiden, aber wir wollen auch nie und werden nie nachhaltig Linienpositionen übernehmen. Weil das wird ganz gerne in unserer Branche unterschätzt. Die richtigen Mitarbeiterinnen und die richtigen Mitarbeiter an den wirklich wichtigen Positionen im Unternehmen zu haben, ist fast der wichtigste Werthebel im Turnaround. Und wenn du versuchst, das mit eigenen Leuten zu covern und irgendwie nur die Fees zu ziehen oder Berater draufsetzt oder Interim-Manager draufsetzt, das schafft keine nachhaltige Transformation. Mhm. Ja. Mhm.
Wie ist der Deal-Flow gerade allgemein so? Also sind es so die typischen Branchen, dass ihr viel Automotive seht, viel Anlagenmaschinenbau? Was kommt gerade so auf den Tisch?
Ich würde sagen, Quantity High, Quality Medium. Ja, du hast schon viele Unternehmen, die sehen, dass eine M&A-Transaktion für sie wahrscheinlich die einzig gangbare Lösung ist, um gewisse Finanzierungsherausforderungen oder Veränderungsherausforderungen nach vorne zu stemmen. Mhm. Du siehst aber auch vermehrt Unternehmen, wo nicht mehr genügend gesunder Kern übrig ist, mhm. dass sie in unsere Investmentkriterien passen würden.
Ja. Mhm. Verstanden. Okay. Dann nochmal in das Thema Transformation, Turnaround reingehen. Ich habe mir da so ein paar Sachen aufgeschrieben, die du uns ja auch mitgegeben hast für die Vorbereitung. Du hast gesagt, die wichtigste Eigenschaft ist qualifiziertes Nein sagen.
Ja, absolut. Ja zum Nein sagen. Mhm. Jetzt ist die Frage wahrscheinlich, was meinst du damit? Ja, wie ist das zu verstehen? Ich versuche das dann immer an einem ganz praktischen Beispiel zu vermitteln. Ja, wenn du jetzt irgendwie, angenommen, du würdest bei dir zu Hause auch eine Planung machen und deine Kostenposition aufführen, ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf ein paar Abonnements, auf ein paar Versicherungen, irgendwie auf ein eingeschlafenes, auf einen eingeschlafenen Netflix-Account blickst. Und du bezahlst das einfach immer weiter. Ja? Und das ist eigentlich genau das, was Unternehmen, die in einer Umbruchsituation sind, die in einer wirtschaftlichen Schieflage sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gemacht haben. Du hast dich irgendwann mal entschieden, Dinge auszuprobieren, die aus einer Business-Judgment-Erwägung zu dem Zeitpunkt auch vielleicht richtig gewesen sind. Aber du hast dich dann nicht mehr darum gekümmert, zu hinterfragen, ob du das eigentlich heute noch brauchst. Und im Unternehmenskontext ist es meistens nicht das Netflix-Abo, was dir das Genick bricht, ja, sondern es ist vielleicht eine Produktgruppe, die du aus einem gewissen ingenieurgetriebener Faszination für eine Innovationsidee mal implementiert hast. Das hat auch funktioniert, hat aber eigentlich nie so richtig die Marktfähigkeit erreicht und du hast es irgendwie mitgezogen. Du hast versucht, in Indien irgendwo den Markt zu erschließen. Auf dem Weg dorthin ist dir vielleicht das Geld ausgegangen, das wirklich richtig zu machen, konsequent zu machen. Du hast dich aber auch nicht getraut, diese Option wieder vom Tisch zu nehmen und den Standort konsequent zu schließen. Und so könnten wir jetzt wahrscheinlich, wenn wir hier ein Brainstorming machen, würdest du wahrscheinlich 50, 70, 100 Geschäftsvorfälle finden, die alle in diese Kategorie passen. Mhm. Das heißt, als allererstes schaust du dir an, was kann ich denn weglassen? Und hier komme ich wieder zum ursprünglichen Claim. Also das wichtigste Due Diligence-Item, wenn du so willst, ist für uns, diesen gesunden Kern zu identifizieren. Mhm. Wofür steht das Unternehmen? Was ist das Fundament des Geschäftsmodells? Und wie zahlt dieses Fundament dafür ein, dass das Unternehmen wirklich Kundenwert erzielen kann? Und alles andere links und rechts, sortierst du aus. Und das ist das, was ich meine. Die wichtigste Eigenschaft im Turnaround ist erstmal qualifiziert Nein zu sagen, um dem Unternehmen die Chance zu geben, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich die Basis ist, Werte heben zu können.
Also auch so ein Trockenlegen, so gewissermaßen.
In gewisser Weise, ja. Trockenlegen. Nicht im Sinne von austrocknen, ja.
Aber schon eine gewisse Spannung mal reinzubringen und Disziplin in gewisse Positionen. Ja,
ja, absolut. Ich glaube, man ist es die Frage, wie man die Bildsprache richtig verwendet. Es ist natürlich so, dass du dich fokussierst, dass du Dinge deswegen weglässt. Austrocknen könnte jetzt auch bedeuten, ich drehe einfach den Liquiditätshahn ab. Das ist nicht der Ansatz, ja, sondern wir haben immer das Ziel, dass wir am Ende ein besseres Unternehmen haben, mit stabilen Cashflows. Und insofern haben wir großes Interesse daran, eben die nicht betriebsnotwendigen Cashouts zu limitieren. Und an der Stelle passt dann das Bild vom Trockenlegen.
Es gibt in der Restrukturierung, da komme ich so ein bisschen her, gibt es ja dieses berühmte Bild von dem Schiff, was auf dem Wasser fährt.
Ja,
lässt genau. Das Wasser ab und dann wird auf einmal die Hügel und die Probleme sichtbar. Ne? Also das ist dann eher so mal
genau.
Ein bisschen ins Budget kappen. Und
das ist ein sehr schönes Beispiel. Genau. Und auch das kann man sich sehr gut vorstellen. Wir gehen wieder zurück zu dem Beispiel. Wir bleiben beim Netflix-Abo. Du bist jetzt vielleicht nicht 100% sicher, ob du es brauchst oder nicht. Ja, weiß nicht, wie viel Konsum hat die Family tatsächlich daheim. Ja, gehen die Kids auf die Barrikaden, wenn du es abmeldest.
Ja, das tut ja auch nicht weh.
Ne? Wenn du es weglässt und es war falsch, es wegzulassen, du wirst es sofort merken. Mhm. Ja, du hast beim Weglassen eine unmittelbare Feedbackschleife. Und das ist das Tolle an diesem Ansatz. Du musst es gar nicht überdenken. Und ja, jetzt gibt es mit Sicherheit an den Rändern Ausnahmen, wo du wirklich substanzverändernde Entscheidungen triffst, wenn du das Falsche weglässt. Das meinen wir aber nicht. Ja, sondern es geht erstmal, um im Beispiel des Trockenlegens zu bleiben, ja, um eine Gesundungskur für das Unternehmen. Und solche Kleinigkeiten, wenn sie dann wirklich relevant gewesen sind, du kriegst unmittelbar das Feedback. Wenn du dich nicht traust, es wegzulassen, würdest du nie lernen, ob du es vielleicht hättest weglassen können, weil du wirst es immer weiterzahlen. Ja? Und du wirst auch immer jemanden finden, der dir sagt, er braucht das.
Mhm. Ja? Ja, das, meine, in der Restrukturierung bist du jetzt halt auch nicht in der Sunshine und Everybody's Darling Period manchmal, sondern du musst es halt auch so machen. Ne? Du kannst nicht auf Konsens gehen und sagen, jetzt machen wir hier irgendwie ein Meeting 3 Tage lang und dann hat sich hier danach jeder lieb, sondern musst halt vielleicht eine Lizenz mal abschalten und schauen, ob sich jemand meldet. Ne?
Genau. Also eine gewisse Konsequenz in der Umsetzung ist ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Ich bin trotzdem überzeugt davon, dass gewisse Methodiken zumindest mal auf der Ebene von Gedankenspielen auch dem ein oder anderen Sunshine-Unternehmen nicht ganz schlecht tun würden, weil wir haben so auch den ein oder anderen, das ein oder andere Ex-Sunshine-Unternehmen, was wir dann als potenzielles Target sehen. Und das hätte nicht immer sein müssen. Ja.
Zweiter Satz, der mir hängen geblieben ist, ist Kontinuität schlägt Intensität. Was jetzt so ein bisschen kontraintuitiv ist, wenn ich mich in einer Krisenphase befinde. Ich meine, es gibt auch Krisenstadien, die langsamer wirken, jetzt Strategiekrise, Produktabsatzkrise. Aber jetzt gerade, wenn es dann ein bisschen spitz auf Knopf ist, wie passt dieses Motto in die Welt der Restrukturierung?
Erstmal möchte ich dir recht geben. Ja, du hast sicherlich Phasen, in einer sehr frühen Restrukturierung, wo du beides miteinander kombinieren musst. Mhm. Intensität und Kontinuität, um einfach einen Cash-Drain zu stoppen, gewisse Lösungen einfach sehr, sehr schnell zu implementieren. Aber eine Restrukturierung ist ja, wenn sie nachhaltig geschehen soll, nichts, was in 6 oder 8 Wochen erledigt ist, sondern wir reden über Projekte, die nach der heißen Phase dann vielleicht auch als Transformation besser beschrieben sind und die schon 6 bis 24 Monate brauchen, bis du diese Wertsteigerung auch nachhaltig im Unternehmen, in den handelnden Personen verankert hast. Und wenn du diesen Zeitraum anschaust, dann neigen Teams dazu zu überschätzen, was in den ersten 3 Monaten geschafft werden kann und neigen dazu zu unterschätzen, was über 12 oder 18 Monate erzielt werden kann. Und das ist eigentlich dieser Bias, der zu meiner festen Überzeugung führt, dass Kontinuität immer die Intensität schlägt, auch wenn es abgedroschen ist. Und eine Transformation ist am Ende immer ein Marathon. Und denk an gewisse Verhaltensmuster, die unangenehm sind, die aber einen sehr, sehr großen Unterschied machen können. Wir erleben regelmäßig, dass Liquidität auf der Strecke bleibt, weil Working Capital Management nicht ordentlich funktioniert. Das ist jetzt so einfach dahergesagt, aber Working Capital Management ist ja mehr als ein paar angestaubte Inventory-Items aus dem Lager zu kehren, ja, sondern das fängt beim Forderungsmanagement an und fängt letzten Endes beim Variantenbaum der Projekte, dort hört es auf. Wenn du sowas wirklich optimieren möchtest und best in class hinbekommen möchtest, dann darfst du nicht nachlassen. Mhm. Ja, und es macht keinen Unterschied, ob du am Anfang 5 Berater auf dieses Thema setzt oder einen guten Portfolio-Manager. Es macht den Unterschied, ob der eine gute Portfolio-Manager auch nach 12 Monaten nicht nachlässt und diese Idee der kontinuierlichen Verbesserung übernimmt.
Ja, gibt total Sinn. Dann gibt es ja mit Sicherheit auch Unternehmen, die nicht mehr zu retten sind. Mhm. Gibt es da schon in der DD schnell Anzeichen, wo du jetzt mit deiner langjährigen Erfahrung irgendwo sagst, da brauchen wir gar nicht weitermachen? Mhm.
Ja, die gibt es natürlich. Ob wir mit unserer Einschätzung dann immer richtig liegen, wir haben alle die Glaskugel nicht. Mhm. Ja, aber wir versuchen sehr strukturiert die Frage zu beantworten, was ist denn eigentlich der Kern des Geschäftsmodells? Mhm. Und ist der Kern des Geschäftsmodells auch in 10 Jahren noch relevant. Mhm. Warum schauen wir auf 10 Jahre? Jetzt haben wir eingangs darüber gesprochen, wir haben keine festen Haltedauern. Das sei auch richtig, aber sag mal, realistisch bist du irgendwo so bei 3 Jahren bis maximal 7 Jahren, wo ein klassischer Turnaround-Case sinnvoll in deinem Portfolio ist. Das heißt, das erste Mal musst du dir die Frage stellen, derjenige, der das Unternehmen von mir kauft, wie würde der das Geschäftsmodell, dieses Geschäftsmodell bewerten? Ja. Und nur wenn ich dann sage, ich glaube, dass es für ihn immer noch relevant ist, dann würde ich investieren. Ja. Mhm. Und wenn du dir heute Geschäftsmodelle anschaust, dann gibt es da schon einige Beispiele, die sich einfach wahnsinnig schwer tun, diese Zukunftsfähigkeit aufzuzeigen.
Ja. Mhm, okay, also relativ schnelle Analyse, um zu verstehen, was bringt uns das Geschäftsmodell, kann das Geschäftsmodell überhaupt bestehen?
Genau, ja.
Wie ist es so mit Management-Teams oder so? Macht ihr da auch Assessments, ob die überhaupt in der Lage sind, durch so einen Turnaround zu gehen, und tauscht ihr die dann oft aus oder versucht ihr immer das bestehende Management? Klar, versucht ihr es, aber gibt es auch öfter Situationen, wo ihr es austauschen müsst? Oder?
Ja, ich glaube, da gibt es in Wirklichkeit verschiedene Denkschulen. Mhm. Ja. Es gibt auch Investoren, die sagen, wir tauschen aus Prinzip aus, weil wir damit überwiegend gute Erfahrungen gemacht haben, dass die neuen Besen einfach ein bisschen besser kehren. Mhm. Das ist nicht mein Ansatz, ja, sondern wir, und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir uns als Hands-on-Investor schon als Sparringspartner verstehen. Wir haben also die Möglichkeit, aus der erlebten Zusammenarbeit unsere Management-Teams auch wirklich kennenzulernen. Und dann treffen wir aber auch sehr konsequent die Entscheidung. Also wer von der Blue Cap übernommen wird oder die Management-Teams, die mit uns zusammenarbeiten, darf sich darauf verlassen, dass jeder wirklich eine faire Chance bekommt und den Neuanfang mit uns als Gesellschafter auch für sich persönlich als echten Aufbruch verstehen kann. Mhm. Denn ehrlich gesagt ist jede Art von Managementwechsel mit hohen Opportunitätskosten und auch wieder mit hoher Unsicherheit verbunden. Das darf man nicht geringschätzen. Und das Schönste ist, wenn du aus der Transaktion so eine Aufbruchsstimmung entwickeln kannst, die Managementteams mitzieht. Es gehört aber auch zur Wahrheit, dass in vielen unserer Portfoliounternehmen innerhalb der ersten 12 Monate dann Veränderungen stattfinden. Mhm. Das muss nicht unbedingt immer auf Ebene der Geschäftsführung sein, aber immer aus dem Kreis der Schlüsselmitarbeiter. Mhm.
Gibt es da immer bestimmte Positionen, die öfter getauscht werden als andere? Also ist jetzt ein CFO vielleicht öfter mal ausgetauscht worden als ein CEO oder sowas? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Ja, ich glaube schon, dass es eine gewisse Korrelation gibt, weil wir natürlich insbesondere an die kaufmännische Transparenz hohe Anforderungen haben. Und Das hat nicht nur damit etwas zu tun, dass wir als börsennotierte Gesellschaft natürlich darauf angewiesen sind, zur richtigen Zeit auch eine gute Datenqualität zu haben, sondern dass Daten letztlich das Fundament sind, um fundierte Entscheidungen zu treffen, was Werterzeuger, Wertvernichter angeht. Dann haben wir wahrscheinlich, wenn du jetzt in allgemeingültigen Kompetenzen denkst, ja, dann haben wir wahrscheinlich das beste generische Wissen im Bereich der kaufmännischen Bereiche und dort auch den höchsten Anspruch. Ja, so kann man schon drauf schauen, dass wir vielleicht schneller als in anderen Bereichen identifizieren, ob das kaufmännische Team zu unseren Anforderungen passt oder nicht. Ich würde daraus aber nicht die falsche Ableitung machen, dass wir statistisch mehr Development Needs im CFO-Segment haben als in anderen fachlich vielleicht relevanteren Bereichen. Da fällt es uns vielleicht etwas schwerer, es zu identifizieren.
Verstanden. Jetzt hast du gerade das Thema Entscheidungen schon angesprochen, das Thema Entscheidungen treffen. Ich kenne es als Unternehmer, manchmal sind Informationen nicht vollständig und manchmal muss es auch sehr schnell gehen. Dann muss man halt trotzdem irgendwie sagen, hü oder hot, ja. Wie triffst du jetzt, wenn du bist eigentlich faktisch dein Leben lang irgendwie in der Restrukturierungsbranche unterwegs, wo ja in der Regel nicht der rote Teppich ausgerollt wird, sondern wo es auch meistens ein bisschen heißer hergeht. Wie triffst du Entscheidungen unter echtem Zeitdruck und unvollständiger Information?
Ja, vielleicht eine schöne Anekdote. Ja. Wir haben das bei der Gutachtenerstellung in der Restrukturierungsberatung, haben wir das eigentlich regelmäßig im Team gemacht. Du arbeitest hypothesenbasiert und du zwingst dich wirklich auf Basis der ersten Eindrücke nach wenigen Tagen Hypothesen zu formulieren. Und dann arbeitest du auf diese Hypothesen hin mit einer klassischen Plausibilisierung, Falsifizierungslogik und in den seltensten Fällen bist du komplett falsch gewesen bei einer wirklich wesentlichen Hypothese. Mhm. Also das Schöne in großen Anführungsstrichen ist, dass viele Unternehmen, die in einer Krisensituation stecken, dir oft sehr deutliche Hinweise geben, was eigentlich die Krisenursache ist. Und nebenbei bemerkt, wenn du das nicht verstehst oder nicht confident genug bist, verstanden zu haben, ja, dann lass besser die Finger davon. Ja, da ist am Ende Special Sits nicht anderes als Value Investing auch. Mhm. Value Investing ist es dann, sind es vielleicht andere Aspekte, die du stärker gewichten würdest. Aber auch bei uns, wenn du nicht verstanden hast, wo wirklich das Pudels Kern ist, dann lass die Finger davon. Mhm. Und genauso hypothesenbasiert arbeiten wir auch in der frühen Phase, schon auf Basis eines Teasers oder eines Infomemos. Das versuchen wir dann zu challengen in Management-Meetings. Und das zieht sich eigentlich als roter Faden durch die Due Diligence. Und dort entwickelst du typischerweise wenige Kennzahlen, die wirklich entscheidend sind, um die Transformation hinzubekommen. Mhm. Ja. Ich hole noch etwas weiter aus. Wir kaufen keine Grow-out-of-your-problem-Cases. Also das heißt, wir kaufen keine Unternehmen, die auf Wachstum angewiesen sind, um ihr Problem lösen zu können. Sondern wir kaufen nur Unternehmen, wo wir eigentlich von der Materialkostenposition abwärts, aber insbesondere unterhalb des Rohertrags, wenn wir es wieder gedanklich in der G&V-Gliederung anschauen, auch die erste Stufe des Turnarounds mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und mit tangiblen Maßnahmen hinbekommen. Und wenn du die identifizierst, dann sind es am Ende irgendwie 2-3 Kennzahlen. Und du entwickelst ein Gut-Feeling und der Rest ist dann eine Geschäftsentscheidung, wo wahrscheinlich die Erfahrung dann hilfreich ist.
Ja. Also ihr versucht, Komplexität aufs Wesentliche zu reduzieren.
Exakt.
Und dann mit Bauchgefühl
exakt
zu kombinieren.
Du nimmst die Komplexität raus. Du musst für dich die wesentlichen Hebel identifizieren. Und auch das, die wesentlichen Hebel identifizieren können, ist die Kehrseite der gleichen Medaille, die irgendwo Risikobewertung bedeutet. Ja, du musst deine Risiken kennen. Und das ist mindestens genauso wichtig, wie die Hebel verstanden zu haben. Und wenn du die Hebel verstanden hast und es auf wenige einfache Botschaften reduzieren kannst, dann hast du auch ein gutes Gefühl, die Transaktion zu machen. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann bin ich wieder dort, wo wir eingangs waren, dann lass besser die Finger davon. Und es gibt das schöne Sprichwort, better be approximately right than absolutely wrong. Ja?
Gab es da Momente, wo du oder ihr absolutely wrong wart?
Oh, mit Sicherheit. Aber ich glaube, der Mensch ist so programmiert, dass er sich nicht dran nimmt.
Also hier fällt jetzt auch keiner ein.
Nee, da müsste ich jetzt ein bisschen graben.
Gute Antwort, gute Antwort. Gab es irgendwie sonst mal so eine Lektion in deiner Karriere? Wenn du hast jetzt da, das sind jetzt 14, 15 Jahre Restrukturierungs- und Investoren-Erfahrung. Ist so eine Lektion mal hängen geblieben, wo du sagst, es hat in mir nachhaltig was verändert?
Ich glaube, was ich nicht abgespeichert habe, ist so dieses eine Milestone-Event, was in der Hinsicht irgendwie eine große Veränderung bewirkt hätte. Was schon etwas ist, was ich über die Zeit verinnerlicht habe, und das ist dann jetzt wahrscheinlich das nächste Statement für das Phrasenschwein, aber Inkonsequenz rächt sich. Ja, und das ist, glaube ich, in jeder Unternehmenssituation richtig, aber im Turnaround ist es ganz besonders tödlich. Ja, wenn du kein gutes Gefühl hast, egal ob das Ergebnis Ja sagen oder Nein sagen ist, aber nicht agieren ist meistens die schlechteste Lösung. Und du musst den Mut haben, konsequent in deinen Entscheidungen zu sein und deiner Überzeugung zu folgen. Was sind klassische Situationen? Sind dann natürlich Personalentscheidungen, die ja wahrscheinlich für die Hörerinnen und Hörer irgendwie so am einfachsten nachvollziehbar sind. Ja, das ist das Bild, was man immer mit Turnaround verbindet. Aber es ist auch, wenn du einen Verlustbringer beispielsweise in deinen Produktgruppen identifiziert hast, ja, ist es genau dasselbe. Ja, du musst es konsequent umsetzen. Wenn du dich entscheidest, eine Pricing-Maßnahme zu machen, setz es um. In den seltensten Fällen geht dein Kunde morgen sofort zum Wettbewerber. Ja, er müsste schon extrem unzufrieden sein. Und diese Maßnahmen, die du intuitiv eigentlich für richtig hältst, fallen nicht beim ersten Seitenwind um und auch nicht beim zweiten und nicht beim dritten. Und das ist, glaube ich, so eine Lernkurve, die sehr typisch ist im Turnaround-Management und in den Turnaround-Investments. Und das ist mein persönliches Learning, das ist, glaube ich, die Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen differenziert.
Ich bin da 100% bei dir. Ich glaube, das fällt auch Menschen so schwer, dass das Wesentliche eigentlich zu sehen, weil das dann von irgendwie störenden Gedanken überlagert wird oder genau. Angst oder einfach Emotionen, die eigentlich stören, obwohl du es eigentlich weißt, was zu tun ist.
Ja. Aber eine Entscheidung, die nicht mit einer Konsequenz kommt, ist in Wirklichkeit keine Entscheidung. Ja. Und dessen muss man sich bewusst sein. Auch dieses qualifizierte Nein sagen, da sind wir wieder, bedeutet halt wirklich bewusst, Dinge nicht mehr zu tun. Und jetzt haben die Dinge vielleicht keinen Wertbeitrag geleistet, aber irgendjemand hat sich ja damit befasst. Irgendeine Mitarbeiterin, irgendein Mitarbeiter hat dieses Projekt intern verantwortet, irgendein Kunde hat es doch gekauft. Und dann fängst du an, dir Sorgen zu machen, was passiert denn damit? Ja. Und fängst an, deine Analyse in Zweifel zu stellen. Und das ist auch einmal gut. Aber wenn du danach zu keinem anderen Ergebnis kommst, just do it.
Ja. Und dann auch dafür gerade stehen. Ja. Das ist die Challenge. Ja. Glaubst du, der deutsche Mittelstand ist zu wenig konsequent?
Als einfache Punchline wahrscheinlich ja.
Also da könnte schon noch ein bisschen mehr...
Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass das ein Phänomen des Mittelstands ist. Als mittelständische Teilnehmer gibt es ja auch nicht wenige Kontaktpunkte mit Konzernen, die entweder Kunden oder Lieferanten unserer mittelständischen Unternehmen sind. Und ich würde fast sagen, die Development Needs an der Stelle sind mal mindestens genauso groß. Die Konsequenz an der Stelle nicht gut zu sein, ist eben aus der Position der Stärke heraus nicht ganz so relevant, ja.
Was glaubst du denn, was wir jetzt in der deutschen Hemisphäre, ja, da gibt es ja auch ein paar Herausforderungen, gerade bekanntermaßen, gerade im mittelständischen, gut, die Konzerne haben genauso Challenges gerade momentan. Was sollten denn die Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, leitenden Personen, sollten die einfach konsequenter entscheiden und dafür gerade stehen? Wird es uns schon sage ich mal, massiv bewegen? Oder denkst du, dass irgendwelche anderen exogenen Faktoren viel widriger sind als die kulturelle Thematik, die wir vielleicht haben?
Spannende Frage. Und ich glaube, gerade mit Unternehmen in Deutschland gibt es da nicht diese eine Antwort. Mhm. Ja? Denn wir haben regulatorisch, und das sind exogene Faktoren, haben wir im Augenblick denkbar schlechte Rahmenbedingungen für unsere mittelständische Industrielandschaft. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass wir nicht nur im Verhältnis zu den großen Spielern in der Welt Wettbewerbsnachteilen zunehmen, sondern dass wir auch innerhalb Europas unsere mittelständischen Unternehmen mit einer ja nicht nachvollziehbaren Bürokratie belasten. Mhm. Ja, und zumindest innerhalb dieses Rechtsraums sollte es ein politischer Anspruch sein, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Mhm. Das ist der Teil, der sicherlich auf die exogene Seite gehört, ohne Zweifel. Was ich nicht akzeptiere, dass das ausschließlich eine Entschuldigung ist. Ja, denn es sind Rahmenbedingungen, die für alle Marktteilnehmer gleich sind. Ja. Und das ist etwas, was auch unsere Interaktion mit dem Management unserer Portfoliounternehmen auszeichnet. Sagen, wir haben nicht den Anspruch, dass du die beste EBITDA-Marge global erreichst oder die beste EBITDA-Marge verglichen mit großen Konzernen, die vielleicht in einer ähnlichen Peergroup angesiedelt sind. Aber wir haben den Anspruch, dass wir gemeinsam mit euch dieses Unternehmen so transformieren, dass es zu den Besten in der realistischen Peer Group zählt. Mhm. Denn auch wenn wir Absatzprobleme haben, auch wenn wir schwierige Rahmenbedingungen haben, auch wenn wir schonungslos die makroökonomischen Situationen analysieren, dann haben wir das nächste Jahr vor uns, wo irgendwo Nullwachstum ist. Aber wenn du auf alles das achtest, was wir eben besprochen haben, dann kannst du relativ zu deinen Marktbegleitern immer noch ein sehr, sehr gutes Unternehmen haben. Mhm. So dass ich sehr stark differenziere und sage, die Rahmenbedingungen, die halten uns vielleicht 2 bis 4 EBITDA-Prozentpunkte davon ab, Global Benchmark zu werden. Aber die halten uns nicht davon ab, 2 Prozentpunkte besser zu sein als das Mittel unserer Wettbewerber. Mhm. Und das ist eine Verantwortung, der müssen sich die mittelständischen Unternehmen und Unternehmer stellen. Und da, glaube ich, kann man sich aus der Art, wie in Krisensituationen Unternehmen geführt werden, unwesentliche Dinge weglassen, Werterzeuger in den Mittelpunkt stellen, konsequent in der Umsetzung und in der Positionierung des Unternehmens sein. Da kann man sich vieles abschauen.
Mhm. Ich meine, für euch als Special Situations Investor ergeben sich ja durchaus einige Chancen durch widrige Umstände. Vielleicht letzte Frage, wie schaust du jetzt auf die nächsten Monate, Jahre bei BlueCap? Wollt ihr so bei 15 Leuten bleiben? Wollt ihr wachsen? Wollt ihr euer Dealvolumen noch erhöhen? Wollt ihr Leute dazu nehmen? Was ist so die Idee der Weiterentwicklung der Gruppe? Ja.
Für uns als BlueCap ist das Thema Wachstum ganz klar im Vordergrund. Mhm. Und wenn wir Wachstum sagen, dann meinen wir insbesondere Wertwachstum. Also wir schauen auf die Wertsteigerung. Und es ist auch kein Geheimnis, wir iterieren das regelmäßig in unseren Earnings Calls. Wir haben in der jetzigen Situation ein Portfolio, was in Summe einen relativ hohen Reifegrad hat. Mhm. Das bedeutet nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken. Wir haben auch da Ideen, die zu kontinuierlicher Verbesserung geführt haben und auch weiterführen werden. Aber wenn du dir jetzt die Return-Erwartung vor Augen führst, die du typischerweise im Private Equity hast und im Special Situations Private Equity im Besonderen, dann wird das aus neuen Transaktionen kommen. Und das ist im Augenblick unser klarer Fokus. Da arbeiten wir sehr stark dran. Wie gesagt, wir haben den Anspruch, mit neuen Transaktionen wirklich Investitionsvolumina zu deployen, die auch in der Größenordnung absoluter Returns spannend sind. Dementsprechend haben wir einen recht hohen Qualitätsanspruch, was die Targets betrifft, die wir tatsächlich anschauen. Mhm. Wir versuchen uns auf Unternehmen zu konzentrieren, die auch in einer Umsatzregion irgendwo nördlich von 50 Millionen lieber Richtung 100 Millionen plus gehen, weil du einfach mehr Substanz hast, du hast mehr Schwungmasse. Mhm. Das ist, was wir uns nach vorne vornehmen. Und wir haben ein glückliches Händchen gehabt, was die Verkaufsseite in 2024 und 2025 betraf. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, sehr schwierige Rahmenbedingungen. Trotzdem ist es uns gelungen, mit der Nokra, der Nation und der Conpearl drei Portfolio-Unternehmen wirklich auf dem Peak der Transformation und jeweils auch tatsächlich mit der Best-in-Class-Margen veräußern zu können. Wir sind also gut munitioniert und wir freuen uns insofern darauf, hoffentlich mit unserem Ansatz, der eben sehr stark auf nachhaltig erfolgreiche Turnarounds setzt, auch von den Herausforderungen, die weiterhin vor uns liegen werden, profitieren zu können.
Sehr schön. Dann vielen Dank von meiner Seite. Ich wünsche euch dabei auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Für mich ist Special Situations Investments schon so die Königsklasse, weil irgendwo Turnarounds hinzubekommen ist einfach challenging. Mhm. Ne? Es ist interdisziplinär, es menschelt gleichzeitig. Gleichzeitig brauche ich irgendwie eine wahnsinnig hohe Analytik, was dann in so Growth- oder Sunshine-Themen manchmal eben nicht so benötigt wird, wo man dann andere Themen hat, und das sind auch Herausforderungen, brauchen wir auch nicht drüber reden, aber ich finde es wahnsinnig spannend und bin sicher, dass ihr da viel Erfolg haben werdet.
Vielen Dank.
So, das war ein Ausflug in den Bereich Special Situations Investments mit Henning Eschweiler, Vorstand der BlueCap AG. Und ja, wenn ihr auch weiter so spannende Episoden und Einblicke haben möchtet, dann würde ich darum bitten, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.